Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Heute ist der 4. März 2024. Es ist jetzt 18 Uhr abends. Ich freue mich sehr, Ihnen Herrn Professor Dr. Martin Schmidt-Kessel hier vorstellen zu dürfen. Herr Schmidt-Kessel ist Inhaber des Lehrstuhls für deutsches und europäisches Verbraucherrecht und Privatrecht sowie Rechtsvergleichung an der Universität Bayreuth. Er ist darüber hinaus dort Leiter der Forschungsstelle für Verbraucherrecht und er ist ein international bekannter und international renommierter deutscher Zivilrechtler, der weit über das deutsche Zivilrecht hinaus arbeitet und wirkt, insbesondere auch in Bereichen des Verbraucherrechts, der Rechtsvergleichung und auch, das ist ja der Anlass unseres heutigen Treffens, des Datenrechts. In dem Kontext darf ich Sie daran erinnern, so ich Sie daran erinnern muss, dass die Europäische Kommission vor einigen Tagen in Mitte Januar 2024 eine Pressemeldung an die Öffentlichkeit gebracht hat, mit der sie das Inkrafttreten des sogenannten Data Acts oder Datengesetzes verkündet hat. Dieses Datengesetz, hier sehen Sie jetzt den Auszug aus dem Amtsblatt, trägt die laufende Nummer 2854 aus 2023 und heißt in seiner Langfassung Verordnung vom 13. Dezember 2023 über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung sowie zur Veränderung der Verordnung 2017/2394 und der Richtlinie 2020/1828, kurz zusammengefasst Datenverordnung, Data Act oder Datengesetz. Schon in der Terminologie ist es nicht so ganz sicher, was gemeint ist. Herr Schmidt-Kessel ist jetzt hier, vor allem deswegen, weil er nicht nur international tätiger Rechtswissenschaftler ist, sondern auch Herausgeber eines Buches, das, wie wir alle hoffen, demnächst erscheinen wird, also unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Data Acts, nämlich ein Kommentar, der bei Beck erscheinen wird und den Titel haben wird: EU oder EU Data Act. Angekündigt ist er für 2024 und ich bin ganz sicher, dass das auch eingehalten werden wird, weil ja Geschwindigkeit hier auch zählt. Er ist nicht nur das, sondern er ist darüber hinaus auch in einigen anderen, etwas breiter angelegten vielleicht oder breitenwirksamer angelegteren Publikationen rund um den Data Act ausgewiesen. Ich zeige Ihnen hier nur eines, das ist eine kurze erste Einschätzung, die in der RDI vor einiger Zeit erschienen ist und in der versucht, das einzuordnen im größeren Bild. Alle diese Links und alles, was ich bisher gesagt habe, finden Sie unter diesem Video und können das nachsehen. Herr Schmidt-Kessel, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich trotz Ihrer intensiven Befassung mit dem Thema auf ein, sozusagen auf ein 101, also auf eine ganz grundsätzliche Einführung und Einleitung hier eingelassen haben und uns dafür Ihre Zeit schenken. Was steht denn drin im Data Act und warum ist das wichtig?
Ja, lieber Herr Vogel, vielen herzlichen Dank für die Einladung und für die sehr freundliche Begrüßung. Ich hoffe natürlich auch, dass uns der Termin gelingt. Ich möchte eine kleine Sache zum zeitlichen Anwendungsbereich vorausschicken. Die ist in der Tat sehr komplex geregelt, ganz am Ende, wie das so üblich ist in den europäischen Rechtsakten, im Artikel 50. Und da haben wir zwar einerseits das Inkrafttreten des Data Act für 2024 vorgesehen, jetzt für den Januar. Wir haben aber andererseits die Geltung des größten Teils der Vorschriften erst ab September 2025, damit die beteiligten Unternehmen sich darauf vorbereiten können. Sie haben hier ein sehr differenziertes System. Unglücklicherweise ist es der Kommission nicht gelungen, alle Übergangsvorschriften in diesem Artikel 50 zu versammeln, sondern es gibt an verschiedenen Stellen noch zusätzliche Regeln.
Das ist ganz ähnlich wie bei allen anderen derartigen Acts, nicht? Wo man zwischen Inkrafttreten und Anwendung durchaus unterscheiden muss, ja.
Ja, wir haben sonst ein bisschen häufig den Vorteil, dass die nationalen Gesetzgeber sorgfältiger sind mit diesen intertemporalen Regeln, während der Unionsgesetzgeber, jedenfalls was das Privatrecht angeht, da ja auch durchaus nur begrenzte Erfahrungen hat in der unmittelbaren Geltung. Und so die Mitgliedstaaten sind wirklich gut darin, zeitliche Inkrafttretenszeitpunkte zu bestimmen. Das ist übrigens eine ganz generelle Problematik, auch weit über den Data Act und auch weit über alle Digitalisierungsfragen hinaus. Wie funktionieren intertemporal unmittelbar geltende EU-Rechtsakte? Gibt es da auch so etwas, wie wir das aus unseren nationalen Rechtsordnungen gewohnt sind, wie ein intertemporales Privatrecht, transitorische Regeln etc. Kommen wir zum Data Act. Der Data Act besteht, abgesehen von den Regeln des Anwendungsbereichs ganz vorne und von den schon teilweise angesprochenen Schlussbestimmungen, im Wesentlichen aus drei großen Regelungsbrocken, die auch nicht ganz, bei weitem nicht ganz den Kapiteln, die hier eben schon angezeigt waren, entsprechen. Diese drei Regelungsbrocken betreffen zunächst einmal den sicher bislang am meisten diskutierten Teil, nämlich die Regeln zu Datenzugangsansprüchen und deren Ausgestaltung. Diese Regeln, die möchte ich mir gerne mit Ihnen nachher noch ein bisschen ausführlicher ansehen. Deswegen nur so viel. Sie bestehen letztlich aus drei Teilen, nämlich einem besonderen Teil für Daten aus IoT-Geräten, also Geräten mit einem Netzzugang, aus einer Art allgemeinem Teil für Datenzugangsansprüche und schließlich aus einer Regelung zur Klauselkontrolle. Wir müssen uns immer vor Augen führen, dass die nationalen Rechtsordnungen bei der Klauselkontrolle im unternehmerischen Geschäftsverkehr sehr unterschiedlich vorgehen. Und deswegen finden wir auch gerade im Digitalbereich häufig gesonderte Regeln dazu. Das ist der erste Block, Datenzugangsansprüche quasi als allgemeines Datenschuldrecht mit der Klauselkontrolle und als besondere Datenzugangsansprüche für letztlich IoT-Geräte. Der zweite Block ist einer, den ich hier sehr kurz behandle. Da geht es um Bereitstellung von privaten Daten für öffentliche Stellen in Situationen besonderer Notwendigkeit. Da hat ein wenig die Corona-Pandemie Pate gestanden. Aber es geht bei weitem nicht nur um diese Pandemiesituationen. Da gibt es auch unterschiedliche Gefährdungsstufen, bei denen unterschiedlich stark in die Rechte der Beteiligten, insbesondere der sogenannten Dateninhaber, eingegriffen werden kann. Und der dritte Block, das sind nach der äußeren Systematik dieser Verordnung die Regeln, die mindestens prima vista Regeln sind, die Datenverarbeitungsdienstleister betreffen. Und das meint in allererster Linie Cloud-Anbieter. Das sind die drei großen Blöcke, um die es geht. Es gibt dann noch einen Durchsetzungsteil. Wie immer im Unionsrecht wird sehr stark mit einer verwaltungsrechtlichen und bußgeldrechtlichen Durchsetzung gedacht. Aber das, was ich jetzt hier schon angerissen habe, diese Blöcke, die begründen tatsächlich Ansprüche, vor allen Dingen die zwischen den Privaten, also der erste Block zu den Datenzugangsrechten und der dritte Block zu den Datenverarbeitungsdiensten, vulgo Cloud-Anbieter, primär betrifft etwas weiter, aber primär Cloud-Anbieter, diese Regeln setzen zugleich reines Privatrecht, das dann in bestimmten Konstellationen auch verwaltungsrechtlich und mit Bußgeldern durchgesetzt werden kann. Das wäre quasi die äußere Struktur. Wenn man ein bisschen detaillierter in die Regeln hineinschaut, gibt es im Grunde einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Das, was hier geregelt werden soll und nur das rechtfertigt den etwas hochtrabenden Titel der Verordnung, Data Act, das ist auch das, was ich jetzt verwenden werde, DA, Data Act. Wir haben im Prinzip die Idee, wir strukturieren den Datenbinnenmarkt. Wir strukturieren ihn dadurch, dass wir so etwas definieren wie Datenräume. Diese Datenräume sind keine rechtlichen Institutionen, sondern sie sind letztlich Teilmärkte, mehr sozial und wirtschaftlich gebildete Bereiche des freien Datenverkehrs. Das ist jedenfalls die Basis. Und insoweit werden vor allen Dingen ganz allgemein und ganz hinten in der Verordnung Fragen der Interoperabilität zwischen solchen Datenräumen und zwischen den Kerninfrastrukturanbietern, nämlich den Cloud-Dienstleistern, die diese Datenräume erst nutzbar machen und letztlich konstituieren durch ihre Angebote, Interoperabilitätsregeln, die eben eine Verbindung zwischen diesen Datenräumen ermöglichen. Zu diesen Datenräumen gibt es inzwischen zu einzelnen besonderen auch bereits gesonderte Vorschläge, nämlich den Gesundheitsdatenraum und es gibt die Diskussion bzw. angekündigt den Verordnungsentwurf zum Mobilitätsdatenraum. Das, was hier tatsächlich intendiert ist, ist, dass man versucht, allgemeine Regeln zu schaffen, und zwar zunächst gar nicht regulatorisch, sondern durch die Möglichkeit der Setzung technischer Standards, wobei das Idealbild ist, dass das die Beteiligten der Datenwirtschaft selber tun. Die Kommission hat allerdings auch eigene Rechte. Dazu gehören etwa Infrastrukturregeln oder technische Vorgaben für Smart Contracts. Teil dieser grundsätzlichen Infrastrukturüberlegungen sind nun die Datenverarbeitungsdienstleister, also die Data Processing Services. Die werden mit bestimmten Aspekten geregelt. Diese Aspekte, wir reden hier ganz weitgehend über unternehmerischen Geschäftsverkehr, aber wir reden auch ein bisschen über Privatendkunden. Findet großteils auf beides Anwendung, aber die wirklichen wirtschaftlichen Schwergewichte hier im Bereich der Cloud-Leistungen, der Datenverarbeitungsdienstleister, das sind solche, die gegenüber Unternehmen vor allen Dingen auch tätig werden. Dazu gibt es nicht etwa so ein Gesamtkonzept, also wir haben nicht irgendwie den Vertragstyp, Datendienstleister schuldet Folgendes, der Kunde des Datendienstleisters schuldet dafür ein Entgelt. So, wir haben drei Sachfragen letztlich geregelt, die schon erwähnte Interoperabilität, die hier nochmal für die Cloud-Dienstleister sehr viel konkreter geregelt wird. Wir haben also die Idee, dass Cloud-Dienstleister keine proprietären Strukturen aufbauen oder beibehalten dürfen, sondern wir haben die Notwendigkeit der Wechsel der Speichermedien und die technische Absicherung derselben. Wir haben eine Sonderregelung zum Schutz vor staatlichen Zugriffen, die so ein bisschen eine Verantwortung reguliert für der Cloud-Dienstleister für staatliche Zugriffe gegenüber ihren Kunden. Das ist sehr rudimentär und das bedarf auch im Einzelnen noch intensiver Auslegungsüberlegungen. Und wir haben, und das ist das wirtschaftlich wohl mit der meisten Sprengkraft das Element, wir haben ausführliche Regeln zum Anbieterwechsel, zur Bekämpfung von Login-Strukturen bei den Daten Processing Services, den Datenverarbeitungsdiensten, also insbesondere den Cloud-Anbietern. Das ist sozusagen die Infrastrukturebene und diese Infrastrukturebene ist eigentlich das, was diese allgemeine Bezeichnung als Data Act rechtfertigt. Wir haben dann darüber so ein paar Elemente letztlich allgemeinen Datenschuldrechts. Wir haben das ein bisschen öffentlich-rechtlich mit diesen Datenzugangsansprüchen der öffentlichen Hand in Notfallsituationen. Und wir haben es richtig zivilrechtlich in den Artikeln 8 bis 12, wo der 13 im Einzelnen hingehört, wissen wir nicht so genau, weil der Anwendungsbereich auch im Gesetzgebungsverfahren sich mehrfach geändert hat. Aber jedenfalls zu diesen Regeln 8 bis 12 gehört er in jedem Fall. Da geht es um die allgemeine Regelung von Datenzugangsansprüchen. Also eine Regelung eines allgemeinen Datenschuldrechts. Wie funktionieren solche Datenzugangsansprüche? Wie sind sie ausgestaltet? Und man hat dort neben der Klauselkontrolle auf ein Konzept, wenn Sie den 8 gerade stehen lassen mir, dann auf ein Konzept zurückgegriffen, das wir aus ganz anderen Kontexten, nämlich beim Patentrecht und beim Kartellrecht kennen, dass wir Verträge mit bestimmten Bedingungen haben, nämlich fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen haben. Etwas, was wir aus dem Bereich des Patentschutzes oder deren Durchbrechung mit sogenannten Frand-Lizenzen durchaus kennen. Ob das dasselbe ist, darüber streiten sich diverse Autoren. Jedenfalls ist die Grundidee, dass man hier solche Datenzugangsrechte mit einer Vereinbarung ausgestaltet, und das regeln die 8 bis 12, wobei es um technische Schutzmaßnahmen geht. Es geht um Fragen der Streitbeilegung, wenn darüber gestritten wird. Es gibt eine echte Preiskontrolle im Artikel 9 und es gibt im Artikel 8 eben die detaillierteren Regelungen dazu. Das wäre sozusagen schon die nächste Regelungsebene. Das ist, da es nur um Datenzugangsansprüche geht, ist es aber nur ein kleiner Ausschnitt aus dieser gesamten Datenökonomie. Was hier zum Beispiel nicht geregelt wird, sind Intermediäre, also Datenvermittlungsdienste, wie wir sie aus dem Data Governance Act kennen, oder datenaltruistische Organisationen, die wir dort auch finden. Die kann man jetzt eine systematische Ebene spezialisierter einordnen als dieses allgemeine Datenschuldrecht. Da wird sich noch viel an Systematik und Systemanalyse bewähren müssen. Und letztlich ist das, was wir dann in den Artikeln 3 bis 7 der Verordnung geregelt haben, nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Der betrifft nämlich nur IoT-Geräte, also Geräte, die wir hier als vernetzte Produkte bezeichnen, wobei wir nicht ganz sicher sind, ob Produkte auch Grundstücke einschließen können, also ob etwa die Hohe Domkirche zu Köln gegebenenfalls selbst hier vernetzt sein kann. Die Artikel 3 bis 7 regeln hier Zugangsrechte von Daten, die bei IoT-Geräten eine entstehen. Das betrifft sowohl Privatkundendaten, also Daten, die in privaten Endgeräten gespeichert werden oder im Kontext der Nutzung privater Endgeräte, etwa im Rahmen der Nutzung einer Steuerungs-App. Beispiele sind natürlich etwa der berühmte IoT-Kühlschrank. Bei uns im Lehrstuhl ist es eine Kaffeemaschine mit Bluetooth-Zugang, die wir auch sogar benannt haben und die wir jetzt als Forschungsobjekt bringen. Es ist ein Vollautomat, und im Vergleich zu einer Siebträgermaschine ist das schon ein Opfer für die Wissenschaft, das wir damit mit dieser Nutzung erbringen. Was tut dieses Recht jetzt hier, dieses IoT-Datenzugangsrecht? Das ist quasi der detaillierte Teil, der Teil, mit dem, über den ich gerne noch weiter dann mit Ihnen reden könnte. Aber vielleicht gibt es hier ja auch schon erste Rückfragen.
Ja, Herr Schmidt-Kessel, natürlich gibt es die. Ich will aber Ihren Vortrag nicht allzu sehr unterbrechen, aber lassen Sie mich eine einzige Rückfrage stellen. Ist dieses Gerät hier ein Produkt im Sinne des Artikel 3?
Das Gerät an sich ist es mit Sicherheit. Die Frage ist, ob alle Daten, die durch die Nutzung dieses Gerätes erzeugt werden, auch in den Anwendungsbereich fallen, weil sie möglicherweise erst im Zusammenspiel mit weiteren digitalen Produkten erzeugt werden. Das ist nicht wirklich geklärt, aber klar, mobile Endgeräte fallen in diesen Kontext hinein und führen dann, das will ich gleich ein bisschen demonstrieren, dazu, dass der Erwerber, typischerweise sogar der Eigentümer, Terminologie der Verordnung ist höchst unglücklich an der Stelle, weil sie in einen Sprachfassungen vom Besitzer, in anderen vom Eigentümer spricht. Zusammenfassend, dass der Nutzer im Sinne hier dieser Regelungen tatsächlich auch derjenige ist, der über die entstehenden Daten entscheidet. Und das heißt, das ist eigentlich eine beruhigende Erkenntnis, dass wenn wir ein mobiles Endgerät kaufen oder mieten, dass uns die entstehenden Daten auch schuldrechtlich zustehen.
Da war jetzt, also Sie sehen das als beruhigend an, ich sehe das vielleicht als eher beunruhigend an, weil es ja unterstellt, dass ein Handynutzer, ich habe übrigens für die, die nur zuhören, ein Handy gerade in die Kamera gehalten, also dass ein Handynutzer sich überhaupt mal dafür interessiert, dass diese Daten irgendwem zustehen, ich sage jetzt nicht gehören, und er dann damit beginnen soll, jetzt irgendwelche Verträge zu schließen und darüber zu disponieren. Jetzt gibt es Handys seit ungefähr 25 Jahren. Mir wäre ehrlich gesagt bisher nicht aufgefallen, dass es mir besonders wichtig gewesen wäre, abgesehen von datenschutzrechtlichen Positionen, die ja weiterhin voll in Kraft bleiben, weil ja der Data Act daran nichts ändert, abgesehen von datenschutzrechtlichen Positionen jetzt also durch den Gesetzgeber dazu beauftragt zu werden, über meine Daten zu disponieren, bei denen schon unklar ist, wer eigentlich mein Gegenüber ist, weil Sie ja gerade gesagt haben, dass es eben unklar wäre, ob das der Hersteller des Geräts, der Hersteller des Betriebssystems, der Hersteller der individuellen App oder der sonstigen Dienste, die auf einer App aufsetzen, jeweils sei. Und diese unterschiedlichen Hersteller ja mitunter, man soll es kaum glauben, kaum in Europa sind, sondern irgendwo anders. Ja. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich nur nicht gut aufgepasst habe, was mir da bisher entgangen ist. Oder ob vielleicht der Grundansatz, dass es hier eine sozusagen einer gesetzlichen Zuordnung und dann auch noch an den Nutzer bedürfe, ob nicht dieser Grundansatz an sich schon etwas ist, worüber man länger diskutieren könnte. Meine Beobachtung, das ist jetzt mehr eine Beobachtung, seine Frage wäre, dass diese Diskussion über den Grundansatz, also es braucht etwas, wie man Neudeutsch sagt, und das braucht es für den Nutzer jenseits des Datenschutzrechts, erstaunlicherweise nicht besonders gut begründet ist, also insbesondere auch in der Verordnung selbst nicht besonders gut begründet wird, sondern eher so vorausgesetzt wird. Und dort, wo Anlass bestünde, das zu begründen, zum Beispiel in den Abweichungen zum Sui Generis-Recht beim Datenbankherstellerrecht, auch nicht begründet wird, sondern einfach nur so hingeworfen wird. Ja, das gilt halt jetzt da plötzlich nicht mehr. Denn in der Datenbankrichtlinie bekanntlich wurde ja das Verwertungsrecht nicht dem Nutzer oder Inhaber oder wie immer man ihn nennen möchte, zugesprochen, sondern dem Hersteller der Datenbank, also dem, der da was investiert hat. Und das ist jetzt gar nicht so lange her. Ja.
Ja, das betrifft aber
Und so weiter.
natürlich
Also Sie erkennen,
bei
glaube
der
ich, die Frage.
Datenbankrichtlinie die Datenbank und nicht unbedingt die dort enthaltenen Daten. Also da
Natürlich, ja. Also
und
das
diese
Sui generis Recht greift
Abgrenzungsnorm.
natürlich jenseits eines allenfalls bestehenden Immaterialgüterrechts an den Daten, das in der Regel nicht bestand, ja, aber hat eben trotzdem die Investition belohnt in der oder belohnt die Investition in der Herstellung der Datenbank, vulgo der Infrastruktur, vulgo dessen, was man halt mit Daten so machen kann. Und der Data Act derogiert dem, aber mir kommt es jetzt gar nicht auf die Derogation an, sondern eher auf die Begründungslosigkeit derselben. Ja. Und ich
Also
würde das.
ich glaube, dass die Begründung für die Zuweisung der Datennutzungsrechte, das ist das, worüber wir jetzt für diesen speziellen Teil bei den IoT-Geräten sprechen müssen. Und mir ist auch sehr wichtig, dass wir diese Diskussion, die betrifft eben tatsächlich nur die Artikel 3 bis 7 dieses Data Act. Man kann die 8 bis 12 noch dazu nehmen von mir aus, weil aber die gelten unabhängig davon, ob es sich um IoT-Geräte handelt. Für diese Daten, das versuche ich gleich einmal zu zeigen, und für diese Kontexte ist es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich, was da drin steht. Denn prinzipiell, gerade beim Kauf, gehen wir ja davon aus, dass der Käufer ein Vollrecht an der Sache erwirbt. Und dieses Vollrecht, das setzen wir in vielen Rechtsordnungen, mal explizit, mal nur implizit in der Entscheidungspraxis, fort, dadurch, dass dem Käufer auch die Nutzungen an der Sache zustehen. Und diese Nutzungen sind in der Regel sehr breit definiert. Vollrecht heißt eben auch schuldrechtlich, dass wir die Idee haben, über das, was mit der Sache nun fürderhin passiert im Rahmen der Gesetze, entscheidet ausschließlich der Käufer. Und das ist eigentlich die Standardregel. Gerade auch, wenn man rechtsvergleichend guckt, auch Österreich kennt diese Regel. Deutschland in 446 Satz 2 BGB. In Österreich muss man teilweise ein bisschen suchen für die Nutzungszuweisung und deren Zusammenhang mit dem Gefahrübergang. Das ist aber etwas, was eigentlich vertragsrechtlich eine Selbstverständlichkeit ist und die rechtspolitische Diskussion, die es darum gegeben hat, die vor allen Dingen die Anbieterseite betrifft und deren Berater, die Geräteanbieterseite und die Anbieter der Betreibungssoftware, die hat so ein bisschen aus dem Blick verloren, dass man mit den eigenen Entscheidungen von den Grundbildern der Kaufrechte ja vorher schon abgewichen ist und dass diese Abweichung möglicherweise ein bisschen zurückgedreht wird. Was mir ganz wichtig ist, was der Data Act hier tut, ist, ersetzt Vertragsrecht. Ersetzt keine irgendwie gearteten dinglichen Rechtszuweisungen. Denkt das vielleicht nicht überall zu Ende, gerade was Konsequenzen von Datenweitergaben angeht. Aber grundsätzlich fragt er der Data Act nicht danach, nach absoluten Rechten, die an Daten irgendwie entstehen, sondern es geht in erster Linie um eine kauf- und mietrechtliche Überlegung. Wenn man so will, als Bayreuther Professor muss man immer Richard Wagner zitieren. Da gibt es im Rheingold den berühmten Spruch von ausgerechnet dem Tumpenriesen Fasold an Wotan, der sagt, Verträgen halte treu, was du bist, bist du nur durch Verträge. Und das ist im Prinzip, was du bist du nur durch Verträge, ist genau das, was der Data Act versucht. Er versucht hier, datenwirtschaftsrechtliche Zusammenhänge über Vertragsinhaltsbestimmungen, gar nicht so sehr über Rechtsbehelfe, das ist ein Problem, aber für die Standards, um die es geht, ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man so ansetzt, in den Griff zu bekommen. Und vielleicht können wir jetzt mal meine vorbereitete Präsentation kurz teilen. Es ist eine Vielzahl von Beteiligten angesprochen. Sie, Herr Forgo, haben dankenswerterweise schon auf den Nutzer stark abgehoben. Der Nutzer ist nach der Vorstellung des Data Act ein Käufer oder Mieter. Möglicherweise auch ein Leasingnehmer, vielleicht aber auch ein Immobiliarmieter. An der Stelle ist es etwas unklar. Es ist oder der Nutzer im Kern Käufer oder Mieter oder ist der Nutzer eines damit verbundenen Dienstes. Wir haben also immer die Anknüpfung an einen haptischen Gegenstand, etwas Physisches. Im Hintergrund steht der Hersteller, den auch teilweise eigene Pflichten treffen. Aber im Kern geht es zunächst mal um ein Verhältnis zwischen Nutzer einerseits und Verkäufer, Vermieter andererseits. Und für dieses Verhältnis werden in einem ersten Schritt nun vertragliche und vorvertragliche Pflichten geregelt. Und das ist der Kern des Artikel 3 der Verordnung. Dieser Kern sagt letztlich nichts anderes. An Daten, die auf meinem Gerät gespeichert sind, muss ich dran können, sonst habe ich eine Pflichtverletzung des Verkäufers oder Vermieters. Was uns das nicht sagt, ist, ob wir das dann mit den Mitteln des Gewährleistungsrechts in den Griff bekommen müssen. Das würde ich vorschlagen. Ich glaube auch, dass die Mitgliedstaaten auf der Rechtsfolgenseite da vergleichsweise große Spielräume haben, vorbehaltlich einzelner Regeln im Artikel 11, auf die ich jetzt nicht näher eingehen kann. Aber das ist der Ausgangspunkt. Ich habe einen Nutzer, der erwirbt den Gegenstand und erwirbt dadurch vertraglich zunächst gegenüber dem Verkäufer und Vermieter und dem Betreiber eines verbundenen Dienstes, also eines Dienstes, der außerhalb dieser Sache betrieben wird, ein Recht an den Daten, und zwar das Recht, über diese Datennutzung zu entscheiden. Das ist der Ausgangspunkt unserer Struktur. Dann tut der Data Act etwas. Bitte.
Darf ich, wenn Sie erlauben, ganz kurz eine Frage hinzufügen, jetzt schon mal gleich. Also wenn man sich den Artikel 3 ansieht und dann nur mal den ersten Absatz des Artikel 3 liest, dann ergibt sich natürlich im Hinblick auf Ihre wunderschöne und so klar gestaltete Folie aus meiner Sicht eine Vielzahl von sehr komplizierten Fragen, von denen ich jetzt nur mal ganz einfach mit dem Wortlaut beginnen möchte. Also dort steht, ich zitiere wörtlich Artikel 3 Absatz 1, vernetzte Produkte werden so konzipiert und hergestellt und verbundene Dienste werden so konzipiert und erbracht, dass die Produktdaten und verbundenen Dienstdaten einschließlich der für die Auslegung und Nutzung dieser Daten erforderlichen relevanten Metadaten standardmäßig, ich werde Sie gleich fragen, was dieses standardmäßig hier bedeutet, standardmäßig für den Nutzer einfach, sicher, unentgeltlich, auch das ist etwas, was man mit der Analogie zum Kaufrecht, glaube ich, nicht ganz erklären kann, nebenbei bemerkt, weil ja das irgendwo in die Privatautonomie einzugreifen scheint. Also jedenfalls unentgeltlich in einem umfassenden, was auch immer das bedeutet, strukturierten, gängigen, was auch immer gängig hier bedeutet, und maschinenlesbaren Format und, soweit relevant und technisch durchführbar, direkt zugänglich sind. Zitat Ende. Das ist Artikel 3 Absatz 1. Und ich könnte jetzt natürlich hier, was rhetorisch billig wäre, über jedes dieser Adjektive eine Rede halten. Aber ich will Sie nur mal ganz einfach noch einmal, indem ich noch einmal, verzeihen Sie, mein Handy in den Raum halte, Sie fragen, was konkret, also jetzt wer aus Artikel 3 Absatz 1 tun muss, wenn ich mein nächstes Handy kaufe und wir unterstellen, dass das schon in Kraft wäre. Also in Kraft ist es ja schon, anwendbar wäre.
Also die, einfache, verhältnismäßig einfache Frage klar zu beantworten, der Adressat dieser Pflichten ist zunächst einmal im Artikel 3 Absatz 1 tatsächlich der Vertragspartner. So ist das gedacht. Und gleichzeitig soll es aber auch eine Verpflichtung des Herstellers sein, der eben für entsprechende IoT-Geräte oder auch für entsprechende verbundene Dienste hier eine Art Qualitätsstandard vorschreibt. Es geht also letztlich darum, dass wenn ich verbundene vernetzte Produkte habe, am Markt anbiete, dann müssen die prinzipiell die Möglichkeit vorsehen, hier zuzugreifen auf die bei deren Nutzung erzeugten Daten. Das heißt, die zunächst einmal das, was Ihnen beim Handy einigermaßen selbstverständlich ist, dass Sie das, was von Ihnen erzeugten Daten auf den Speichermedien Ihres Mobiltelefons sich befindet, dass Sie das auslesen können müssen. Und zwar mit den Anforderungen, die wir da haben. Und da haben wir eine Art Qualitäts- oder Beschaffenheitsfindungsregel. Die ist ganz ähnlich wie die Regel, die wir aus den Mangelbegriffen des Unionsrechts kennen. Die hat nämlich einen bestimmten Regelungszweck, dass das einfach auslesbar sein muss. Und daran werden wir die Konkretisierung dieses Artikel 3 Absatz 1 orientieren. Das erklärt übrigens auch die Unentgeltlichkeitsanordnung. Das heißt nämlich nichts anderes als mit dem Kaufpreis oder dem Mietzins ist diese Möglichkeit bereits abgegolten. Das ist so, wie wenn ich für eine Produktzulassung etwa eines Automobils vorschreibe, es muss Sicherheitsgurte geben, die dürfen dann auch nicht gesondert in Rechnung gestellt werden.
Aber ist nicht der große Unterschied zwischen dem Automobil und diesem Endgerät, wobei es beim Automobil ja inzwischen auch schon anders ist, bekanntlich, aber beim Automobil der 70er Jahre, dass eben dieses Gerät, dass das, was ich kaufe, eben nicht nur das Gerät ist und ich dann mit diesem Gerät alles Mögliche tun kann, wie mit dem Auto, so kann ich mit diesem Handy ja auch tun, was ich möchte. Ich kann es als Buchstütze verwenden, ich kann damit einen Nagel in die Wand schlagen und so weiter. Also nicht nur das Gerät ist, sondern darüber hinaus auf diesem Gerät alles Mögliche andere drauf sitzt, was der Hersteller ja aber gar nicht weiß und wo ich komplett frei bin darin, ob ich das jetzt drauf installiere oder nicht. und was ich dann damit mache oder nicht. Also ein Beispiel, da drauf läuft irgendeine Handy-App. Diese Handy-App ist zum Beispiel vom Hersteller des Betriebssystems, dass da standardmäßig drauf ist, aber dass ich natürlich theoretisch auch deinstallieren könnte und irgendwas ganz anderes draufspielen könnte. Also da läuft eine Handy-App und diese Handy-App produziert alle möglichen Daten, die zum Teil personenbezogen, zum Teil nicht personenbezogen sind, zum Beispiel welche Blende, welche Brennweite, welche Tageszeit, welcher Ort und so weiter. Warum soll ich auf diese Daten und von wem soll ich diese Daten einfach, sicher, unentgeltlich, strukturiert, umfassend und so weiter erhalten können? Ich frage also nochmal, warum ist mir bisher entgangen, dass ich das brauche?
Also sagen wir mal so, Sie werden auch schon mal einen Gerätewechsel gehabt haben und die Frage sich durchaus stellen, ob Sie die Daten, die Sie haben, unkompliziert, unproblematisch mit hinübernehmen können.
Und das ist auch kaufentscheidend, nicht? Denn je nachdem, wie gut das geregelt ist, desto höher ist die besser ist die Nutzererfahrung und desto eher kauft man dann ein bestimmtes Gerät einer der beiden duopolistisch organisierten Betriebssystemhersteller, nicht? Also,
ich leide immer noch darunter, dass ich ursprünglich mal bei dem dritten Anbieter war, den es jetzt...
Gut, also inzwischen gibt es faktisch zwei und man kann natürlich ist die Frage, wie ich meine Daten von dem einen aufs nächste Gerät bringe, einer der Faktoren, anhand derer man entscheidet, welches Gerät man kauft als nächstes.
Also ich glaube, man sollte sich wirklich klar machen, dass das Handy-Beispiel zwar ein wunderbares Beispiel ist, um die Komplexität zu demonstrieren, aber dass das Handy nicht das erste Ziel dieser Regelung ist. Trotzdem funktioniert sie auch mit dem Handy, mit dem Mobiltelefon und sie gewährt eben hier einen vertraglichen Anspruch auf Zugänglichkeit der im Dienst oder im Gerät gespeicherten Daten. Das heißt nicht, dass ich die Datenherausgabe für die im Gerät gespeicherten Daten von meinem Verkäufer, Vermieter verlangen kann, das nicht. Aber ich muss mit relativ einfachen Mitteln Zugang zu den auf dem Gerät gespeicherten Daten haben. Es geht dabei tatsächlich um Daten aus der Gerätenutzung. Was da alles drunter fällt, das ist in der Tat ein Auslegungsproblem. Da haben Sie völlig recht, auch anzumahnen, dass man das klären muss. Nur ist es natürlich so, dass die Grundentscheidung, die getroffen wird, die dann erst konkretisierungsbedürftig ist, nämlich dass prinzipiell die Gerätenutzung Teil der Rechtsposition ist, die der Nutzer des Geräts von seinem Verkäufer oder seinem Vermieter erlangt, dass diese prinzipielle Situation tatsächlich eine ist, die ihm vertraglich zusteht. Und das heißt nichts anderes, als wenn die Geräte das nicht leisten können, und die Mobiltelefone können das ja überwiegend leisten, jedenfalls mit den Standardnutzungsdaten, dass man die tatsächlich auch auslesen kann. Ein großes Problem dabei sind tatsächlich Daten, die nicht entstehen bei der Nutzung, sondern die vom Nutzer eingebracht werden. Das sind ja Ihre Beispiele immer, die Dinge tatsächlich nicht einfach machen. Was ist mit diesen selbst eingebrachten Daten? Das ist aber nicht der Regelungskern. Deswegen gehe ich davon aus, dass insbesondere Eigeninstallationen des Nutzers unter diese Regelung nicht ohne weiteres fallen. Sondern es geht tatsächlich, also wenn Sie die Sensordaten bei der Bewegung des Handys nehmen, wenn Sie Schrittzähler nehmen, wenn Sie Kontaktdaten aus der Corona-Verfolgung nehmen, etc. Es geht um Daten, die aus der Nutzung des Geräts entstehen und nicht unbedingt aus der Nutzung von Software, die der Nutzer darauf installiert hat. Das ist nicht Regelungszweck. Regelungszweck ist tatsächlich das IoT-Gerät selbst. Und deswegen ist das Handy vielleicht nicht das Beispiel, auf das hier der ganze Rechtsakt in erster Linie zielt. Das Beispiel wäre aber zum Beispiel das vernetzte Automobil. Das Beispiel wäre zum Beispiel der vernetzte Kühlschrank oder unsere Kaffeemaschine. Und es ist natürlich ganz selbstverständlich auch eine Maschine im unternehmerischen Bereich, die tatsächlich Gerätedaten entstehen lässt bei der Steuerung von Herstellungsprozessen. Nehmen Sie eine Druckstraße eines großen Zeitungsverlages. Da kann man sich beliebige Maschinen einfallen lassen. Und die Grundidee ist immer, es ist nicht Sache des Verkäufers, den Erwerber, den Käufer oder Mieter, Leasingnehmer, dazwischen unterscheidet das Gesetz nicht. Das finde ich den kritischsten Punkt, dass wir da keine Unterscheidung haben. Es ist nicht Sache des Anbieters, darüber zu entscheiden, was mit den Daten aus der Nutzung geschieht, sondern es ist Sache des Nutzers. Und zwar ausschließlich. Und für alles andere braucht der Anbieter der Sache, aber auch, das ist dann der nächste Schritt, der Dateninhaber, weil ja typischerweise die Daten nicht nur im Gerät gelagert werden, sondern wie eben tatsächlich Kraft, Konnektivität, andere Speicherorte haben. Auch gegen den richten sich Ansprüche und gegen den bestehen auch Ansprüche. Und hier ist die Eingrenzung durch den Nutzungsbegriff noch wichtiger. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass der Dateninhaber häufig nicht nur aus den hier betreffenden Vorschriften verpflichtet ist. Ich will das aber nochmal ganz deutlich machen. Also im Kern geht es hier dem Gesetzgeber darum, die Daten aus der Sachnutzung zuzuordnen. Es geht nicht in erster Linie darum, Daten aus einer davon zu trennenden Softwarenutzung zuzuordnen. Mhm. Es geht nicht in erster Linie darum, Daten, die in das Gerät eingebracht werden, zuzuordnen. Das kann Rechtsfolgen in diesem Sinne haben, aber dann haben wir tatsächlich sozusagen den komplexesten Fall des Data Act, nämlich die Kombination aus einem Datenverarbeitungsdienst und einem IoT-Gerät. Das kann man auch mit bewältigen, aber die Grundstruktur ist erstmal eine andere.
Gut, Herr Schmidt-Kessel, darf ich dann, wenn Sie erlauben, trotzdem noch eine Frage stellen? Und ich verlasse sehr gerne das Handy als Beispiel und gehe zu Ihrer Kaffeemaschine über. Ja? Also Ihre Kaffeemaschine produziert wahrscheinlich irgendwelche Maschinendaten, zum Beispiel wie viele Menschen am Kaffee konsumieren. Und vermutlich hat das einen wirtschaftlichen Wert, weil man daraus Belastungsspitzen im Stromnetz zum Beispiel hochrechnen könnte. Ja? Ich erfinde jetzt gerade spontan ein Beispiel. Aber unterstellen wir mal, dass eine Kaffeemaschine Informationen darüber liefert, wann die Menschen Kaffee trinken. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Stromnachfrage. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Strompreisbildung. Mhm. Und unterstellen wir, ein Kaffeemaschinenhersteller würde diesen Markt sehen. Warum soll er den nicht entwickeln können, sondern damit konfrontiert sein, dass Sie oder ich, der diese Kaffeemaschine bedienen, jetzt plötzlich strompreisrelevante Informationen haben, über die wir uns dann auf nicht existierende Märkte begeben sollen, während es diesen Sekundärmarkt von Daten, die nicht personenbezogen sind, ich komme nochmal darauf zurück, ja, die nicht personenbezogen sind, denn ganz viel von dem, worüber wir da reden, ist ja letztlich datenschutzrechtlich seit 50 Jahren geregelt. Warum soll also auf diesen mehr oder weniger, gut, kann man auch noch reden, warum soll oder wird, ist meine Behauptung richtig, ist meine These richtig, dass da also auf Märkte, die gerade erst entstehen, eingewirkt wird in einer Weise, wo ich nicht sicher bin, ob evident ist, dass ausgerechnet der Nutzer der sein sollte, der sich auf diesen Markt begeben muss. Wo ist mein Denkfehler?
Also ich sehe keinen Denkfehler. Die Rechtfertigung ist tatsächlich das Außenbild des Vollrechtserwerbs. Und ist das Außenbild der Nutzungsüberlassung, die wir im Bereich des Mietrechts haben. Und alles, was aus dieser Nutzung erfolgt, ist Sache des Kunden. Das ist die prinzipielle Sachentscheidung. Und diese Sachentscheidung ist in keiner Weise neu. Diese Sachentscheidung setzt das fort, was wir als prinzipielle Risikoverteilung in den Verträgen haben, seit ewigen Zeiten. Wir können darüber nachdenken, ob wir das ändern. Und was wir jetzt neu bekommen, ist nicht ein prinzipielles Verbot zu agieren, sondern ist ein Verbot zu agieren, ohne das zum Gegenstand des Kaufvertrages beziehungsweise eines Vertrages zwischen dem Dateninhaber und dem Nutzer zu machen. Diese Nutzungsberechtigungen brauche ich, wenn ich personenbezogene Daten habe, natürlich auch. Aber die Nutzungsberechtigung hinsichtlich des Personenbezuges, die hat natürlich einen etwas anderen Schutzzweck. Da sind wir bis jetzt, was die datenschutzrechtlichen Determinierungen des Vertragsrechts angeht, ja immer etwas unsicher gewesen, ob tatsächlich auch so etwas wie ein Erfüllungsinteresse, also alles, was über den personalen Integritätsschutz hinausgeht, mit geschützt sein soll. Und dahinter steht natürlich die berechtigte Idee und berechtigte Überlegung, dass das Datenschutzrecht im Grunde für ein ausdifferenziertes Pflichtengefüge komplexer Vertragsbeziehungen nur sehr begrenzt geeignet ist, nämlich nur eigentlich hinsichtlich der Schutz- und Abwehrfunktionen und vielleicht noch der begleitenden Herausgabeansprüche, Informationsansprüche, aber nicht für die Risikoverteilung im Kern. Und das ist etwas, was jetzt bei den Vorschriften, über die wir gerade reden, begrenzt auf IoT-Geräte, dass der Data Act tut. Und der Data Act sagt uns eben, es ist Gegenstand eines jeden Kaufvertrages über eine Maschine im unternehmerischen Geschäftsverkehr, Dispositiv wohlgemerkt, dass automatisch mit dem Kauf auch die Nutzungsberechtigung an den Daten beim Käufer entsteht. Und diese, und zwar schuldrechtlich, wir reden hier nicht über einen deliktischen Schutz, wir reden hier nicht über einen Integritätsschutz, den haben wir an manchen Stellen angedeutet. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass das nicht mehr ist als eine vertragliche Schutz- und Wohlverhaltensregel. Und diese grundsätzliche Zuordnung, dass ich mit dem Endgerät gleichzeitig auch die Entscheidungsbefugnis hinsichtlich der Nutzungsinformationen gekauft habe, die ist, glaube ich, durchaus eine, die sich eben gerade mit dieser Idee, ich erwerbe ein Nutzungsrecht und ich erwerbe ein Vollrecht, sich durchaus sehr gut vereinbaren lässt. Es ist letztlich eine Konsequenz aus unserer Sachorientierung an dieser Stelle. Ob die On-the-Middle-Run Stichwort Niedergang des Kaufrechtsparadigmas noch der richtige Zugriff ist, das weiß ich nicht. Das werden wir auch sehen, wenn wir sehen, was für Abreden hinsichtlich der Datennutzungsbefugnisse und Übertragungsbefugnisse der Dateninhaber getroffen werden. Aber die Kernbotschaft ist, wenn du etwas verkaufst, darfst du mit den Informationen über die Nutzung nicht tun, was du willst als Verkäufer. Das hast du mitverkauft, dieses Recht, weil du letztlich die komplette Nutzung in diesem Sinne abgibst. Und bei der Miete wird man, davon bin ich überzeugt, das Ganze auf die vertragsgemäße Nutzung einzuschränken haben, anders als beim Kauf. Insofern sind vielleicht Mietkonstruktionen künftig attraktiver. Nochmal Stichwort Niedergang des Kaufrechtsparadigmas. Aber was wir als Anordnung schon haben, ist, dass wir eine Sphärenabgrenzung durch diese Verträge haben, in die dann auch der Anbieter nicht einzugreifen hat. Das heißt nochmal nicht, dass man darüber keine Vereinbarungen treffen kann. Und das heißt insbesondere nicht, dass an diese Vereinbarungen die gleichen Wirksamkeitsschranken und Wirksamkeitsvoraussetzungen anzuknüpfen sind wie beim Datenschutzrecht. Und das heißt ganz insbesondere, dass wir auch eine schuldrechtliche, also wertmäßige Zuweisung an die betroffenen Beteiligten haben. Das ist eine Klärung, ob man die so gebraucht hätte. Darüber kann man natürlich streiten, aber das ist die grundsätzlich rechtspolitische Idee. Wenn ich eine Sache in den Markt gebe und verkaufe, dann verkaufe ich eben auch sämtliche Nutzungsbefugnisse hinsichtlich der Sache.
Was wäre denn Ihre Prognose, Herr Schmidt-Kessel, was Ihr Kaffeemaschinenhersteller in der nächsten Generation dann also tun wird?
Meine Prognose ist, dass wir gerade für den Fall etwa, den Sie gebildet haben, nämlich mit der Stromnutzung. Man kann auch was Ähnliches machen, Automobilsensorik und Wettervorherbestimmung, Automobilsensorik und Stauvorhersagen, dass wir da Nutzungsbefugnisse rückeinräumen. Die können wir auch, soweit kein Personenbezug besteht, ja auch stabil einräumen. Auch das wissen wir jetzt. Auch das betrachte ich durchaus als einen Gewinn, dieses Data Act, dass wir das wissen. Und das wird Teil der Abreden sein. Und diese Abreden werden eben auch den Käufern ermöglichen, zwischen unterschiedlichen Modellen hier zu wählen, nämlich Modellen, in denen sie selber über die Datenverwendung entscheiden und solchen, wo sie das nicht tun. Wenn ich ein sicherheitsrelevantes Unternehmen habe, scheint mir das eine sehr vernünftige Lösung zu sein, dass der nicht nur die Bundeswehr, sondern auch Krauss-Maffei hinsichtlich der gekauften Flotten tatsächlich Standortdaten nicht automatisch an den Hersteller oder dessen Dienstleister abgibt.
Das ist eine sehr interessante Nebenbemerkung, Herr Schmidt-Kessel, die allerdings in ein ganz anderes Rechtsgebiet führt, nämlich ins Informationssicherheitsrecht. Insoweit ist das ein sehr rhetorisch gelungener, aber doch, verzeihen Sie, eine Ablenkung. Ich glaube eher, und natürlich ist es geboten, wenn schon, dann ist es geboten, Kaffeemaschinen so in sicheren Umgebungen zu betreiben, dass sie überhaupt nicht mit der Außenwelt kommunizieren, weil ich mich des Teufels eher auf den Teufel verlassen würde, als darauf, dass dann wirklich geschieht, was in einer solchen Produktbeschreibung enthalten ist, insbesondere in sensiblen Bereichen. Aber ich würde gerne auch abgesehen jetzt davon noch die Nebenbemerkung machen, das unterstellt natürlich, dass es, wir kommen wieder zurück, wo wir schon vor einer Viertelstunde waren, dass das den Nutzer überhaupt interessiert. Ja, also dass es eine marktrelevante Entscheidung ist für den Nutzer oder die Nutzerin, ob er jetzt, ob seine Daten für die Strompreisbildung verwendet werden oder eben nicht und er dann bereit ist, 10 Euro mehr für das Gerät zu bezahlen, wenn er dafür dann also die strompreisrelevanten Daten selbst auf irgendeinem Markt vermarkten kann. Diese Prämisse ist eine ökonomische, von der meiner Meinung nach nicht bewiesen ist, dass sie hält. Aber das sehen wir vielleicht auch anders. Vielleicht, ich
würde Ihnen zustimmen, dass das in vielen Fällen diese Prämisse nur eingeschränkt funktioniert. Deswegen ja auch meine Vorhersage, wir werden Absprachen über Nutzungsrechte haben, die werden wirksam sein, die werden halten und sie sind eben Gegenstand der Vertragsgestaltung. Aber in dem Moment, wo ich einen alternativen Anbieter in der Verwertung habe, entsteht ja ein Markt. Und das ist ja gerade das Kernziel bei den Datenzugangsrechten, dass ich Login-Effekte hinsichtlich der Datennutzung vermeiden will und quasi alternativen Datennutzern ihre Geschäftsmodelle ermöglichen möchte. Und da sehe ich schon Optionen. Wir haben auch tatsächlich Beispiele dafür im industriellen Bereich. Also die Frage tatsächlich, wer über die Maschinendaten von Produktionsmaschinen entscheidet, die ist, glaube ich, durchaus ökonomisch relevant. Wir müssen uns, glaube ich, wirklich, auch wenn ich einen Lehrstuhl für Verbraucherrecht habe, davon trennen, dass wir immer nur mit dem Endkunden denken an diesen Stellen. Aber auch bei den Endkunden kann das natürlich vernünftig sein. Warum nicht die Zustimmung an die Energiedatennutzung und verbinden mit einem Bonus beim Strompreis. Also das ist ja durchaus ein denkbares Geschäftsmodell. Oder auch, wir haben einen Vertrag zwischen Stromnetzbetreibern und Volkswagen für ein Projekt, wo es darum geht, aus den Sensordaten der Fahrzeuge möglichst zeitnah festzustellen, Entwicklungen bei Windenergie und bei Sonnenenergie, um die Netzsteuerung zu verbessern. Warum soll man dafür keine Anreize schaffen und diese dann auch verbinden mit einer verstärkten Rechtssicherheit auf der schuldrechtlichen Seite? Also ich kann Ihr Argument genauso gut umdrehen. Ich weiß eben jetzt, dass ich diese Daten nutzen darf und unter welchen Bedingungen, habe möglicherweise datenschutzrechtliche Widerrufsrechte bei privat genutzten Fahrzeugen. Das natürlich, über die komme ich auch nicht hinweg. Insofern stellt der Data Act auch keine Verschlechterung dar. Aber ich weiß, wie ich das jetzt schuldrechtlich einordne und kann das tatsächlich attraktiv mit einem Preis auch versehen. Die Möglichkeit habe ich bis jetzt nur sehr eingeschränkt und vor allen Dingen habe ich sie bislang nicht rechtssicher.
Ja, Ihrer Frage nach dem, warum könnte ich entgegnen, der Versuch, der hier, man müsste die Frage anders stellen, glaube ich, nämlich warum wird dann eine horizontale Regelung versucht, die eben über alle Märkte drüber fährt, auch über, also über den Kaffeemaschinenmarkt, genauso wie über den Industrieroboter. Denn ich bin mit Ihnen uneingeschränkt einer Meinung, dass es bei den Industrierobotern selbstverständlich einen relevanten Markt gibt, auch für diese Daten. Bei den Kaffeemaschinen bin ich nicht so ganz sicher und ob die beiden dann miteinander in derselben Regelung erfasst sein müssen, auch nicht. Aber der Weg wurde halt so gewählt.
Also ja. Herr Forgo, ich glaube, auch da sind wir uns tatsächlich einig. Also was wir hier tatsächlich nicht haben als Vorbereitung, nicht hinreichend haben. Wir haben keine, auch keine rechtsvergleichende, aber auch nur eine sehr begrenzte ökonomische vorherige Erschließung. Das haben wir tatsächlich nicht und das ist sicher auch kritikwürdig, da bin ich ganz bei Ihnen. Allerdings ist es natürlich so, dass wir hier über Sachfragen reden, bei der Gestaltung von vernetzten Produkten und dann auch von der Situation der Dateninhaber, also derjenigen, die die Nutzungsdaten dann letztlich sammeln und verwalten. Das ist in der Regel ja nicht der Verkäufer, sondern das ist im Hintergrund ein größerer Anbieter, der letztlich Dienstleister des Vermieters, Verkäufers und auch des Nutzers ist. Diese prinzipielle Zuordnung, über die haben wir bis jetzt keine Gewissheit. Und über die haben wir insbesondere auch keine Gewissheit, was die schuldrechtliche Seite angeht. Also ich drehe es tatsächlich auch hier nochmal um. Ich habe in der letzten Auflage des Sörgels die Auffassung vertreten, dass wir selbstverständlich die Möglichkeit eines Zuweisungsgehalts bereicherungsrechtlich haben. Und wir wissen, dass datenschutzrechtlich ein ganz großer Teil der Datennutzung schlicht illegal entsteht. Wenn das stimmt, was ich da vertrete, haben wir weitgehende Abschöpfungsansprüche. Diese Abschöpfungsansprüche können wir jetzt durch einen strukturierten Markt, der auch diese gestuften Rechtsverhältnisse, einerseits Verkäufer, Vermieter, andererseits Dateninhaber und dann Dritte, die für die Datennutzung lizenziert werden, so strukturieren, dass auch die Anbieterseite das rechtssicher machen kann. Ich bleibe dabei, Sie haben völlig recht, dass ein solches Horizontalinstrument, also wann immer die Europäische Union allgemeines Schuldrecht regelt, geht schief, dass das ein Problem ist. Das haben wir beim Zahlungsverzug auch gehabt. Da fehlen halt so und so viele Vertragstypen. Ja, schon die Handelsvertreterrichtlinie passt nicht zum Zahlungsverzugsrecht und außerhalb des Anwendungsbereichs der Richtlinie müssen die Mitgliedstaaten dann trotzdem die Richtlinie umsetzen und genauso werden wir es hier auch haben. Ich bin bei Ihnen, dass dieser Horizontalansatz ein Problem ist. Und zwar wegen dieses sehr extremen Geltungsanspruchs des Unionsrechts. Aber erstens haben wir dazu gewisse Einschränkungen. Wir haben teilweise Möglichkeiten, diese allgemeinen Regeln durch Spezialregeln zu durchbrechen. Also es gibt in den Anwendungsbereichsbestimmungen Sonderregeln, etwa im Bereich des Verbraucherschutzes, die das eben dann durchbrechen, was wir da haben. Und zweitens haben wir natürlich auch die Anbieterseite setzt sich regelmäßig nicht in Bewegung, wenn kein Druck kommt. Und das ist hier an dieser Stelle, wo wir bislang völlig einseitig gestaltete Vertragsverhältnisse haben, weil die Dateninhaber bislang im Wesentlichen über die Datenlizenzierung entscheiden und auch über die Preise, durchaus auch ein Gewinn, weil wir jetzt in der Lage sind, diese Märkte stärker zu analysieren und damit auch Zugang zu Geschäftsbedingungen und ähnlichen Sachen kriegen, die wir vorher nicht hatten. Also es ist so ein bisschen schwierig für den europäischen Gesetzgeber, quasi eine rechtsvergleichende Großstudie vorne ranzustellen, wenn die entsprechenden Verträge bislang geheim waren. Jetzt haben wir quasi eine Kernregelung, die uns sagt, ja, ihr könnt das schon machen, aber ihr müsst halt auch mit dem reden, mit dem Nutzer. Und dieses Reden mit dem Nutzer kann man ja sehr stark formalisieren und typisieren. Das ist durchaus ein Stück weit großzügig, was da passiert, wenn man einmal akzeptiert, dass der Nutzer der König hinsichtlich der Daten ist. Und wenn das passiert, dann werden wir da auch die entsprechenden Modelle haben. Ich glaube nicht, dass das eine große Preisauswirkung hat an der Stelle hinsichtlich den Preis dieser IoT-Geräte.
Gut, mir ist die ganze Zeit, liegt mir auf der Zunge, dass wir eine Frage aus dem Publikum haben, die jetzt auch, finde ich, ganz hervorragend zu dem Punkt passt, bei dem wir gerade sind, nämlich dem Hinweis darauf, dass ja traditionell solche Zuordnungsfragen nicht im Schuldrecht geregelt werden, sondern im Immaterialgüterrecht. Also es ja ein eigenes Rechtsgebiet, den grünen Bereich gibt, der sich zunächst mal und vor allem um solche Rechtspositionen kümmert und bekanntlich das Immaterialgüterrecht in Europa noch nicht harmonisiert ist. Die Frage, die eine unserer Zuseherinnen oder Zuseher hier stellt, passt da genau hin. Da fragt niemand, nämlich zurückkommen zum Handy. Ein Bild, das ich mit der App des Smartphone-Herstellers fertige, fällt also nicht in den Anwendungsbereich, aber die Metadaten, die im Rahmen der Aufnahme entstanden sind, zum Beispiel Größe der Bilddatei und so weiter, schon. Und damit, glaube ich, kommt eine Entscheidung des Immaterialgüterrechts zum Ausdruck, über die wir noch nicht gesprochen haben, nämlich die, ob man nicht eigentlich traditionell sagen müsste oder sagen hätte müssen, dass eben entsprechende Rechtspositionen, wenn sie denn von der Rechtsordnung anerkannt werden, irgendwas voraussetzen an Leistung. Wo war meine Leistung, sagt man in Österreich, Sie wissen, im politischen Zusammenhang. Also ein Werk zum Beispiel. Ja? Und wenn ein solches nicht entsteht, dann gibt es eben auch keinen entsprechenden immaterialgüterrechtlichen Anspruch und so weiter. Die Datenbankhersteller sui generis Rechte sind Immaterialgüterrechte. Und auch aus diesem Grund hat man dort eben differenziert zwischen der Herstellung der Datenbank und den zugrunde liegenden Daten. Wenn man das durchgehalten hätte oder wenn man es durchhalten würde, dann würde eine Frage wie diese natürlich gar nicht entstehen. Also warum oder inwiefern, Herr Schmidt-Kessel, würden Sie sagen, dass die Regelungen des Data Act mit dem existierenden Immaterialgüterrecht kompatibel, inkompatibel oder ein völliges Aliud sind und also man sozusagen mit dem, was man da bisher als Immaterialgüterrechtler gemacht hat, dort lieber in der Ecke bleibt und da jetzt nicht mitspielt. Ich weiß nicht, ob die Frage klar genug ist, ich hoffe es.
Ich denke schon. Also zunächst einmal möchte ich Ihrer Prämisse widersprechen. Selbstverständlich ordnen wir auch bislang schon im ganz großen Stil Nutzungsrechte per Vertrag zu. Das machen wir vor allem wo wir keine immaterialgüterrechtlichen Zuordnungen haben. Zweitens überlagern ja diese vertraglichen Zuordnungen auch die immaterialgüterrechtlichen Regeln. Also ich kann urheberrechtlich oder datenbankrechtlich kann ich ja Zeug versprechen, was ich immaterialgüterrechtlich per se nicht muss. Ja, wenn ich das nicht könnte, dann könnte ich natürlich auch nicht verwerten. Also es ist durchaus so, dass die Verwertung des Immaterialgüterrechts, auch wo das Anwendung hat, wo wir also absolute Rechte haben, die haben wir ja hier nur ausnahmsweise oder allenfalls ausnahmsweise, siehe Geschäftsgeheimnis, aber etwa auch Urheberrecht, vielleicht auch patentrechtlich sehe ich es eher nicht. Datenbankrechtlich hat man versucht, die Kollision aus dem Weg zu räumen. Ob das gelungen ist, okay. Aber prinzipiell hat man ja schon die Idee, dass diese Zuordnung durch den Vertrag das Immaterialgüterrecht überlagert. Das nennt man dann im grünen Bereich, bei der GRUE nennt man das Lizenz. Außerhalb versucht man das möglichst zu vermeiden, weil das natürlich den vertraglichen Interessenausgleich von der Rechteinhaberseite denkt. Und den haben wir hier nicht. Also ich sehe keinen prinzipiellen Konflikt mit immaterialgüterrechtlichen Regeln. Es mag sein, dass entstehende Daten aus der Datennutzung immaterialgüterrechtlich geschützt sind. Im Bereich des Datenbankrechts, aber auch im Bereich des Urheberrechts. Diese Freistellung der Daten selber, ja, so verstehe ich den 43. Da geht es gerade nicht um die Aufbereitung der Daten durch die Datenbank. Die Datenbank bedarf natürlich wiederum, die hat die Daten ja irgendwo her und wir brauchen, um keine Vertragsbruchsituationen auf den Ebenen Verhältnis zum Verkäufer, Verhältnis zum Dateninhaber entstehen zu lassen. Die Datenbank wird ja ein Dritter, ein Datenempfänger sein. Aber das ist auch etwas, was ja nicht neu ist. Die muss natürlich auch rechtfertigen, was sie da drin hat. Die darf ja nicht einfach anbieten, was da vielleicht urheberrechtlich oder sonst mit auch persönlichkeitsrechtlich geschützt ist. Das darf sie nicht. Da kann sie so viel Immaterialgüter-Datenbankrecht haben, wie sie will. Und das Einzige, was der Artikel 43 tut, ist zu sagen, wir haben diese Datenzugangsansprüche, die kann ich nicht damit abwehren, dass ich sage, mein Datenbankrecht ist verletzt. Das ist aber, ich muss zum Beispiel bei der Herausgabe im Artikel 4, über den wir jetzt gar nicht gesprochen haben, weil das Thema so riesig ist zum Data Act, ich muss bei 4 oder 5, ich muss ja nicht die Struktur wählen, die die Datenbank vorsieht. Ich muss also gar nicht in meinen geschützten Bereich der Datenbank eingreifen. Ich kann hier ein anderes Format wählen, wenn es den Anforderungen strukturiert, gängig, maschinenlesbar, das umfassend verstehe ich im Übrigen auch nicht, wenn es denen genügt. Ja, und ich finde, das ist eigentlich eine gute Konfliktvermeidungsstrategie, zu sagen, das Datenbankrecht kann insoweit nicht geltend gemacht werden, aber es sind ja Bereiche, für die das Datenbankrecht sowieso nicht gedacht ist, nämlich Daten, an denen der Datenbankhersteller die er nicht monopolisieren kann, die nicht herausgeben zu müssen. Dafür ist das Datenbankrecht ja nicht gedacht. Der eigentliche Grund, warum wir Datenbanken schützen, ist die Systematisierung, ist die Aufbereitung der Zugriffe, ist die technische Gestaltung der Datenbank insgesamt, ist aber nicht ein Schutz des Datenkorpus an sich. Ja? Er wird ja gerade nicht geschützt. Immaterialgüterrechte. Insofern halte ich den Konflikt für eher begrenzt. Wenn wir jetzt bei der Frage des Bilds sind, da müssen wir natürlich immer schon, also gut, wir unterstellen jetzt ein Bild, das eine Schöpfungshöhe hat, das ich in einem Immaterialgüterrecht habe. Dass das nicht in den Anwendungsbereich fällt, sehe ich so ohne weiteres erstmal nicht.
Genau, und dann haben wir hier eine Kollision, nicht? Oder ein Verhältnis, denn dann gibt es eben einen traditionellen
Urheberrechtsschutz. Das Urheberrecht an diesem Bild ist schließt ja nicht aus, dass jemand anderes einen Anspruch auf eine Kopie bekommt. Also das, ich sehe die Kollision nicht an sich.
Also der urheberrechtliche Schutz entsteht halt mit dem Entstehen des Werks und daran ergeben sich halt seit 100 Jahren bekannte Verwertungsrechte des Urhebers und daneben oder quer dazu oder zusätzlich, keine Ahnung, stehen halt jetzt die Ansprüche des Artikel 8 fortfolgende. Und mir ist nicht ganz klar, das ist jetzt mehr eine Frage als eine Kritik, ob das eigentlich durchdacht ist. Ja.
An der Stelle haben wir einen unaufgelösten Konflikt, das sehe ich auch so. Ich glaube aber, dass er auflösbar ist. Und die Frage ist ja hier, wenn ich dieses Bild nutze für andere Zwecke, kann der Umstand, dass etwa jetzt Ihr Mobiltelefon von einem Dritten verwendet wird, um ein urheberrechtlich geschütztes Werk zu erstellen. Das ist ja die Konstellation. Solange Sie selber als Nutzer der Urheber sind, haben wir keine Kollision dieser Regeln, sondern dann haben wir eine Kumulation Ihrer Position. Dann haben wir
also, was nicht des Herstellers auch unerfreulich ist, nicht? Weil sich halt dann plötzlich mit noch mehr als nur mit dem, was bisher bekannt war, auseinandersetzen muss, ohne dass...
der muss sich hinsichtlich des Mobiltelefons hat der ohnehin Produktbeobachtungspflichten. Also dass der die Datennutzung, das entspricht ja... Also warum der Hersteller, der Ihnen das Handy verkauft, noch ein irgendwie geartetes, berechtigtes Interesse an dem, was Sie mit dem Handy tun haben soll, Das ist ja gerade Gegenstand des Erschöpfungsgrundsatzes immaterialgüterrechtlich, dass sie da praktisch keine Zugriffsrechte mehr haben. Deswegen, dass das für den Hersteller jetzt so unangenehm ist, der Hersteller ist nicht Adressat von Artikel 3, soweit er die Möglichkeit des Auslesens herstellt, hat er genug getan. Er ist nicht Adressat von Artikel 4, wenn er nicht selber der Verkäufer ist, wenn er nicht selber der Dateninhaber ist. Er ist nur dann, und er ist auch nicht Adressat von Artikel 5 und er ist auch nicht Adressat von Artikel 8 folgende. Das ist alles nicht, der ist da überhaupt nicht betroffen, der Hersteller. Der wird allenfalls dann betroffen, wenn er selber sich die Datennutzung vorbehält und damit aus diesem Grundmodell, ich verkaufe die Sache und begründe ein vollständiges Nutzungsrecht meines Erwerbers, sich hinausbegibt. Also insofern die Unerfreulichkeit für den Hersteller. Kommen wir aber doch nochmal zurück zu Ihrer immaterialgüterrechtlichen Frage. Ihr Fall oder der Fall des Teilnehmers ist ja vor allen Dingen dann einer, wenn jemand Drittes ihr Gerät nutzt. Mhm. Ja, also das Gerät des Nutzers. Dann stellt sich die Frage, wie verhalten sich die Rechte der Artikel 3 bis 7 mit 8 bis 12, 13 zu den urheberrechtlichen Rechten in dem Moment, wo wir tatsächlich zu einer Kollision kommen. Mhm. Dass der Nutzer seine eigenen Rechte nicht zulasten Dritter ausüben kann, dass er also unter Umständen an weiteren Nutzung gehindert sein kann durch Immaterialgüterrechte oder auch durch Persönlichkeitsrechte Dritter, das, glaube ich, stellt der Data Act in keiner Weise in Frage. Dieses Innenverhältnis zwischen dem Nutzer und denjenigen, die sich erlaubt oder unerlaubt, der Fall ist ja noch spannender, unerlaubt, Zugang zu dem Endgerät verschaffen, die also quasi subdelegierte Nutzer auf der Nutzerseite sind, diesen Konflikt adressiert das Gesetz überhaupt nicht. Und da haben wir auch gar keinen Konflikt. Möglicherweise muss der Nutzer ja sogar dem Rechteinhaber an dem Bild die Möglichkeit verschaffen, eine Herausgabe herbeizuführen der entsprechenden Daten, um hier ein kopierbares Version dieses Bildes beim Urheber vorzusehen. Ich sehe die Konfliktlage da immer noch nicht.
Gut, gut, umso besser. Dann, Herr Schmidt-Kessel, würde ich, wenn Sie einverstanden sind, noch eine große Frage stellen zu all dem, was wir bisher besprochen haben, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und es erscheint mir doch auch sehr wichtig, auch in der systematischen Einordnung sehr wichtig. Das ist das Kapitel 5, also jenes Kapitel, das sich damit beschäftigt, dass das alles plötzlich nicht mehr gilt, was wir bisher besprochen haben, wenn es eine außergewöhnliche Notwendigkeit der Datennutzung gibt, also wenn irgendeine Notlage eintritt und dann die Öffentlichkeit Zugang zu diesen Daten in Anspruch nehmen können soll. Wie bewerten Sie denn dieses Kapitel 5 und wie passt es in das, was wir bisher besprochen haben?
Also das Kapitel 5 soll ja keine wirtschaftliche Verwertung von Daten steuern. Insofern hat das gesamte Kapitel 5, glaube ich, ein ganz anderes Ziel. Es passt in der Tat zu meiner grundlegenden systematischen Einführung, dass wir hier eben eine Situation haben, wo andere Datenzugangsrechte entstehen. Insofern passt es in die Grundidee des Data Act und sagt letztlich, du Staat kannst unter bestimmten Umständen, der Anwendungsbereich ist ja durchaus schwierig eingeschränkt, weil die öffentliche Sicherheit in dem engen unionsrechtlichen Verständnis nochmal zu eigenen Zugangsrechten führen kann. Also diese Koordination etwa mit Polizei- und Sicherheitsrecht, die wird jedenfalls versucht. Wir haben jetzt einen Fall darüber hinaus, in dem wir solche Zugangsrechte haben. Und die sollen ja die Rechte, die wir in Artikel 8 etwa, 8 folgenden oder auch in Artikel 3 folgenden geregelt haben, nicht verdrängen oder ersetzen. Dadurch, dass wir bei den betreffenden Daten ja die viel strapazierte Nichtrivalität haben, gibt es natürlich so etwas wie ein Entwertungsrisiko durch Verlust von Zugriffsmonopolen, gerade für die Nutzerseite. Das ist vielleicht der schwächste Punkt der Artikel 14 folgende, dass die Nutzerseite nicht wirklich mitbedacht, nicht wirklich, nicht überall mitgedacht wird. Aber sie erlauben eben einen Zugriff im öffentlichen Interesse auf der Basis dieser Grundrechtsinfrastruktur der Datenräume und Datenverarbeitungsdienste. Ich sehe keine, wie haben Sie das so schön formuliert, da soll das alles nicht mehr gelten, was wir da gesagt haben. Und das, dem würde ich dann doch widersprechen, weil ich sehe nicht, dass das auch in diesen Notsituationen das aushebelt. Das ist sicher in gewisser Weise eine Ausnahme zu den Einwilligungsnotwendigkeiten des Nutzers. Das ist richtig. Okay. Und insofern, also in Bezug zum Nutzer, scheint mir die Regelung auch nicht zu Ende gedacht zu sein. Aber das Problem scheint mir auch lösbar zu sein, weil der Nutzer, jetzt strapaziere ich das fehlende Eigeninteresse, das Sie eben mir eben immer entgegengehalten haben, natürlich häufig nur begrenzt ein Eigeninteresse an der Nichtnutzung durch die öffentliche Hand haben wird. Und darüber reden wir ja. Wir reden über die Nichtnutzung durch die öffentliche Hand, also das Verbot einer bestimmten Weitergabe- und Nutzungsart, das wir gerne hätten als Nutzer vielleicht. Aber die Fälle sind ja doch eher marginal, um die es da gehen kann. Wir schränken da die Autonomie ein aus Gründen des öffentlichen Zugangs, so wie wir es bei anderen in Pflichtnahmen, etwa beim Schneeräumen, auch machen. Und das ist etwas, was ich aus Sicht des Gemeinwesens jetzt für nicht verkehrt halte. Selbstverständlich ist das dogmatisch dann eine Einschränkung von Artikel 4 Absätze 13 und 14. Das ist ja die klarste schuldrechtliche Zuordnung in diesen Nutzungsverhältnissen, über die wir bisher gesprochen hatten. Ja, klar, das ist es. Aber das steht generell, stehen die Artikel 4, 13, 14 dem nicht entgegen, diesen Überlegungen der öffentlichen Sicherheit, also etwa wenn wir einen Vollstreckungszugriff auf die entsprechende Information haben, geht das auch. Und dann bedarf es eben auch nicht des Einverständnisses des Nutzers. Aber er ist dann eben auch selber Gegenstand einer staatlichen Maßnahme und dementsprechend müssten dann nach allgemeinen Grundrechtslehren, jedenfalls in Europa, wohl auch ihm gegenüber entsprechende Eingriffstatbestände da sein. Und die Kritik, die sehe ich in den Artikeln 14 durchaus, dass man da den Nutzer nicht immer hinreichend mitbedacht hat, der ja wegen seiner Nutzungsbefugnis auch betroffen ist auf solchen Zugriffen.
Und es geht dann noch darüber hinaus, wenn Sie mir noch den Hinweis erlauben, dass im Artikel 21 ja in solchen Fällen dann sogar noch die Weitergabe derartiger Notfallsdaten an Forschungseinrichtungen und statistische Ämter weiter geregelt ist. Nicht? Also das ist dann noch ein Abweichen von der Abweichung.
Ja, das ist natürlich etwas, was wir sogar beim Datenschutzrecht häufig zulassen.
Ja, natürlich. Es wird im Datenschutzrecht wird über weniges so sehr diskutiert wie genau darüber seit 50 Jahren. Ja, also
ich bin ganz einverstanden, aber die juristische Grundentscheidung, die hält ja auch. Also diskutiert wird ja über die Frage, wo sind die Grenzen, vor allen Dingen dann, wenn Forschungsergebnisse wieder Geld bringen. Ja, das genau. ist ja immer die Kernfrage. Und da hatte ich im Prinzip den Eindruck, dass das die Artikel 14 folgende durchaus im Blick haben. Also daraus ein Geschäftsmodell zu basteln für den Staat, das scheint mir von der Notlagenermächtigung nicht gedeckt zu sein. Also ja, der königliche Bibelverkauf in England.
Genau, das wollte ich auch nicht unterstellt haben, aber ich wollte darauf hingewiesen haben, dass da ein paar rechtspolitische Entscheidungen enthalten sind, die man eben in der datenschutzrechtlichen Diskussion seit 50 Jahren durchaus unterschiedlich bewertet, und zwar sowohl in den Mitgliedstaaten unterschiedlich bewertet, wie auch dann individuell als Gericht oder als Datenschutzbehörde oder auch einfach nur als, als interessierter Jurist oder interessierte Juristin und es hier, wie soll ich sagen, mit flotter Hand dahin geht, ja, diese Entscheidungen, das wollte ich nur gesagt haben.
Ich würde aber schon bezweifeln, dass das eine datenschutzrechtliche Ermächtigung eröffnet. Also wir brauchen die
Datenschutzrechtliche. Ja, das würde ich auch bezweifeln. Nichts würde ich weniger behaupten als das. Also natürlich gelten alle datenschutzrechtlichen Diskussionen weiterhin, aber ich wollte jetzt höflich sein und Ihnen nicht dieses Argument auch noch entgegenhalten, weil es natürlich den Wert dieser Regelungen nur noch weiter problematisch erscheinen ließe, nicht, wenn man es jetzt wirklich diskutieren wollte. Man könnte dem entgegnen, es geht ja hier nur um nicht personenbezogene Daten, diesem könnte man entgegnen, dass genau das ja dann sehr schwierig wird. Nicht?
Also es geht auch um nicht personenbezogene Daten, aber die datenschutzrechtlichen Debatten werden nicht zur Seite geschoben.
Ja. Und mit ihr auch die datenschutzrechtlichen Konfliktsituationen und Unklarheiten und Zuständigkeiten und so weiter.
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Das ist sicher eine Schwäche dieser Regelung. Dementsprechend werden wir das, weil Sie ja eben nach Prognosen gefragt haben, mit Sicherheit erleben, dass man hier für diese Notfallsituationen auch in irgendeiner Weise Tatbestände schafft, die im Artikel 6 DSGVO beziehungsweise in Modifikation von 9 dann auch entsprechende Zugriffsrechte begründen werden, die wir zum Teil vielleicht mit Sicherheit noch nicht haben.
Ja, ja. Herr Schmidt-Kessel, wir sprechen jetzt ungefähr doppelt so lang, wie hier üblich ist, was glaube ich, sehr für zumindest mein Interesse am Thema spricht. Aber ich will Sie nicht über die Maßen hier in Anspruch nehmen, noch weiter. Und würde gerne erstens mich ganz, ganz herzlich bedanken und zweitens Sie bitten, noch ein wenig vielleicht abschließend dazu zu sagen, wo man mehr lesen kann und lesen soll, wenn man sich für das Thema interessiert. Also insbesondere auch, was Sie mit dem Buch vorhaben, wann das erscheinen wird und warum es wichtig ist, dieses zu erwerben.
Jetzt kommt sozusagen mein Werbeblock. Vielen Dank für die Gelegenheit dazu. Wir haben etwas gemacht, was etwas unüblich ist in solchen bei solchen Kommentierungssituationen. Wir haben eben das Ziel, einen großen Kommentar dazu zu schreiben. Wir arbeiten tatsächlich auch an recht umfangreichen Kommentierungen, von denen auch schon einige vorliegen. Wir sind dabei, die weiteren einzusammeln und haben durchaus den Anspruch, da in einer ersten Runde die komplette Literatur auch abzubilden. Das wird sich natürlich durch Asynchronitäten nicht in jedem Detail machen lassen. Und wir haben auch den Anspruch, und das, wir haben ja schon gemerkt, hier geht es tatsächlich um rechtspolitische auch Konfliktlagen und Meinungsverschiedenheiten, die hätte man wahrscheinlich kaum schöner vorstellen können als in unserem Zielgespräch. Wir haben die Idee, dass dieser Kommentar meinungsplural ist, dass der also nicht etwa einer Kanzleilinie in irgendeiner Weise folgt, sondern dass er tatsächlich versucht, die Grundfragen, die sich hier stellen und auch die Frage nach der Rechtfertigung und nach Schwächen des Gesetzes hier breit zu beleuchten. Was wir gemacht haben im Vorfeld ist, wir haben uns zu einem Autorenworkshop getroffen. Das ist noch nicht so ungewöhnlich. Ungewöhnlicher ist, dass jeder Autor zu seinen Artikeln vorgetragen hat und man diese Vorträge im Heft, in der Beilage zu Heft 1 der MMR findet. Dort kann man sehr viel dazu nachlesen. Das ersetzt selbstverständlich nicht die immer detaillierter werdenden Beiträge zu einzelnen Sachfragen, aber wir haben auch Bereiche, wo wir mit diesen Vorstudien wirklich geradezu Alleinstellungsmerkmale haben, also etwa im Bereich der verwaltungsrechtlichen Durchsetzung und auch zu den Artikeln 23 folgende, also den Anbieterwechseln bei den Cloud-Anbietern, gibt es noch nicht so richtig viel anders. Das ist etwas, was wir tatsächlich anstreben, dass das im Herbst erscheint. Wir sind zuversichtlich und hoffen natürlich auch auf viele Käufer. Aber ehrlich gesagt, als Wissenschaftler, das ist das Verlagsinteresse, das Verkaufen. Ich würde gerne selber erstmal meine Erkenntnis abschließend entwickeln und niederschreiben und dann auch gerne ein weiteres Mal mit Ihnen diskutieren.
Darauf freue ich mich ganz außerordentlich. Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Schmidt-Kessel. Vielen herzlichen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie bei dieser zugegebenermaßen sehr technischen und sehr langen Diskussion bis zum Ende durchgehalten haben. Das freut uns beide sehr. Bleiben Sie uns verbunden, bleiben Sie interessiert, vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören.
Wiederschauen. Vielen Dank.